Bibelimpuls Online, der Podcast für ein Leben mit Christus.
Eine halbe Stunde zum Nachfühlen und Nachdenken mit Klaus Dripke, Prädikant der Evangelischen Kirche im Rheinland. Folge 266, Matthäus 16, 13 bis 20.
Macht über Himmel und Hölle. Wer ist Jesus wirklich?
Wissen Sie eigentlich, wer Jesus wirklich war? Klar, ein jüdischer Wanderprediger, der mit seinen Schülern vorrangig im damaligen Galiläa unterwegs war und in Jerusalem gekreuzigt wurde. War er jetzt mehr als ein normaler, frommer Mensch, der vielleicht wunderbar predigen konnte und über eine beeindruckende Fähigkeit verfügte, Menschen zu heilen? Ja, diese Frage haben sich auch damals viele Menschen gestellt und alle möglichen Fantasien über ihn entwickelt. Einmal hat Jesus diese Frage selbst aufgeworfen. Es war für ihn offensichtlich nicht unerheblich, was die Leute über ihn dachten. Noch wichtiger aber war für ihn, was seine Jünger von ihm hielten. Wir können also davon ausgehen, dass diese Frage auch für uns wichtig ist. Im Matthäusevangelium, im 16. Kapitel ab Vers 13, da heißt es: Da kam Jesus in die Gegend von Caesarea Philippi und fragte seine Jünger und sprach: Wer sagen die Leute, dass der Menschensohn sei? Sie sprachen: Einige sagen, du seist Johannes der Täufer, andere, du seist Elia. Wieder andere, du seist Jeremia oder einer der Propheten. Er sprach zu ihnen: Wer sagt denn ihr, dass ich sei? Da antwortete Simon Petrus und sprach: Du bist der Christus, des lebendigen Gottes Sohn. Und Jesus antwortete und sprach zu ihm: Selig bist du, Simon, Jonas Sohn, denn Fleisch und Blut haben dir das nicht offenbart, sondern mein Vater im Himmel. Und ich sage dir auch, du bist Petrus, und auf diesen Felsen will ich meine Gemeinde bauen, und die Pforten der Hölle sollen sie nicht überwältigen. Ich will dir die Schlüssel des Himmelreichs geben. Was du auf Erden binden wirst, soll auch im Himmel gebunden sein. Und was du auf Erden lösen wirst, soll auch im Himmel gelöst sein. Da gebot er den Jüngern, niemandem zu sagen, dass er der Christus sei. Ja, die Situation jetzt spielt in Caesarea Philippi. Das ist jetzt außerhalb des Bereichs, in dem Jesus verfolgt wurde, weil nach dem Tod von Herodes dem Großen wurde das Reich ja von Augustus auf seine Söhne, also jedenfalls die übrig gebliebenen Söhne, aufgeteilt. Die wurden dann auch immer mit Vornamen Herodes genannt. Das war jedenfalls der Herrschaftsbereich von Herodes Philippus. Er war einer der Tetrarchen, also der vier Fürsten. Also das war also einer der Fürsten, die ein geteiltes Gebiet halt beherrschten. Ja, es war einer der Brüder übrigens von dem Herodes Antipas, also einem der Söhne, mit dem es ja die großen Schwierigkeiten gab. Ja, wo war das jetzt? Ganz im Norden. Ganz im Norden, und zwar an der Quelle einer der drei Jordan-Quellflüsse, die zum Jordan zusammenfließen, dann in den See Genezareth gehen und dann weiter bis zum Toten Meer. Und einer dieser Quellflüsse, das wurde dann ausgebaut, schon vor Philippus, auch schon von Herodes dem Großen zu einer Stadt, die dann in irgendeiner Weise eben Caesarea, also dem Cäsar gewidmet, genannt wurde. Und das hat jetzt der Philippus weiter ausgebaut und deswegen, damit man das entsprechend unterscheiden kann von einem anderen Caesarea, das am Meer liegt, nannte man das Caesarea Philippi. Da, was war da so typisch? Ja, das war natürlich da ein ziemlich ausgeprägter Kaiserkult und Götterkult, klar. Es waren nur sehr wenige Juden, aber das hatte seinen Vorteil. Nämlich sie hatten jetzt Zeit zur Besinnung. Und wenn man Zeit zur Besinnung hat, hat man auch Zeit für Gespräche. Und jetzt war mal die Gelegenheit, mal sich über Grundsätzlicheres zu unterhalten. Ja, man muss sich darüber klar werden, eigentlich ist das jetzt so eine Art von Wendepunkt. Alles, was vorher erzählt wurde, das war voller Heilungen und voller missionarischer Aktivitäten. Und was jetzt folgt, das sind im Wesentlichen Jüngerbelehrungen. Und es geht ganz eindeutig in Richtung Passion. Das heißt also wieder nach Süden, Richtung Jerusalem. Sie sind aber jetzt ganz hoch im Norden. Jetzt fragt also Jesus, was die Leute so glauben, wer er sei. Er verwendet aber jetzt nicht das Wörtchen Ich, sondern wie so häufig das Wörtchen Menschensohn. Und Menschensohn ist eines der am häufigsten verwendeten Selbstbezeichnungen von Jesus. Er hat das über 80 Mal gesagt. Und was er meint, ist ganz klar. Das ist aus dem Propheten Daniel. Da gibt es eine Beschreibung eines himmlischen Wesen in Gestalt eines Menschen, der alle Macht von Gott bekommt. Also ein echter Mensch, der aber alle Macht bekommt. Und der dann entsprechend auch richterlich tätig wird. Und interessant ist, dass das damals absolut bekannt war. In Markus 14 zum Beispiel, da nach der Gefangennahme von Jesus, da heißt es nämlich, da fragte ihn der hohe Priester abermals und sprach zu ihm, bist du der Christus, der Sohn des Hochgelobten? Jesus aber sprach, ich bin's. Und ihr werdet sehen den Menschensohn sitzen zur Rechten der Kraft und kommen mit den Wolken des Himmels. Ja, das war klar, was damit gemeint war, im Sinne von, ich werde als Menschensohn euch noch einmal begegnen. Und das war natürlich jetzt eine Gotteslästerung für den hohen Priester. Was brauchen wir mehr, sagte er, und er zerriss sein Gewand so als demonstrativer Ausdruck dieser Schrecklichkeit. Und ja, er fragt also weiter, was sagen die Leute? Die Jünger, die haben natürlich schon viel von anderen aufgeschnappt, die sagen dann, ja, manche halten dich für Johannes der Täufer, der wiedererstanden ist. Das war übrigens eine typische Angst auch von Herodes, der den Täufer ja hat enthaupten lassen, dass also er irgendwie jetzt in diesem Jesus wieder auferstanden ist. Da weiß er nicht so richtig, wie er damit umgehen soll. Oder der Elia. Ja, das bezieht sich auch auf ein Prophetenwort, Maleachi 3, 23. Siehe, ich will euch senden den Propheten Elia, ehe der große und schreckliche Tag des Herrn kommt. Und insofern ist das auch eine Variante für diejenigen, die ihre Bibel halt kannten. Manche haben eben gedacht, es sei vielleicht Jeremia. Da gibt es auch eine Stelle, die man so interpretieren könnte, dass Jeremia noch einmal wiederkommt oder ein anderer Prophet oder überhaupt ein Prophet. Letztendlich ist das alles Fantasie. Das ist so wie heute auch. Wir fantasieren auch, wenn wir etwas nicht wissen, etwas nicht wirklich wissen, dann ist das nicht so schön, wenn man etwas nicht weiß. Also man fantasiert etwas, man vermutet etwas, man erzählt sich etwas und wenn man sich etwas erzählt, dann hat der andere doch gesagt und dann füllt man all die Stellen des Unwissens auf. Ich nenne das persönlich immer Schwurbel. Alle Menschen schwurbeln, wenn sie etwas nicht genau wissen und dringend vermuten. Und das war damals ganz selbstverständlich auch so. Aber jetzt geht es Jesus ja eigentlich noch mehr um das, was seine Jünger meinen. Er fragt sie also, was meint ihr denn, wer ich sei? Und da haben wir natürlich denjenigen, der immer am schnellsten ist, der so richtig so aus der Fülle seines Gefühls heraus dann antwortet. Das war Petrus, der war sozusagen der Sprecher, aber natürlich nicht nur für sich, sondern für alle. Du bist der Christus, des lebendigen Gottes Sohn. Ja, dann ist doch alles gesagt, oder? Naja, für uns nicht, vielleicht für all die anderen Jünger, klar. Christus, das ist nichts anderes als die griechische Übersetzung von Messias oder Mashiach, wenn man das also hebräisch ausspricht. Ich bin nicht so groß im Hebräisch, also Messias, sagen wir mal. Was war denn jetzt der Messias? Oder was ist der Messias? Denn das ist eine Gestalt, die für die Juden aktuell noch genauso wichtig ist. Ja, das ist eine Machtgestalt, die ebenfalls verheißen ist, so genauso wie der Menschensohn. Eine Machtgestalt, von der sie sich dann auch zurecht fantasiert haben, der, wenn der kommen wird, dieser Messias, dann wird er die Römer besiegen, er wird die Ungerechtigkeit bestrafen, er wird ein ewiges Reich Israel aufrichten, das ja David verheißen wurde. Und da werden alle Verheißungen, die geradezu paradiesisch sind, die werden dann durch ihn erfüllt. Ja, und das gilt auch heute noch. Auch heute noch warten sie auf einen Messias, jedenfalls die ganz, ganz frommen Juden, die sich absolut treu an ihrer Bibel orientieren. Ja, und dann spricht doch Petrus hier vom lebendigen Gott. Wie ist denn das gemeint? Warum sagt er nicht einfach Gott? Warum Sohn des lebendigen Gottes? Ja, der Begriff lebendiger Gott, der hatte immer eine besondere Bedeutung. Der sagte nämlich nichts anderes, als dass er wirklich, wirklich real existiert. Und ein gutes Beispiel ist so der Psalm 42, Vers 3. Meine Seele dürstet nach Gott, nach dem lebendigen Gott. Wann werde ich dahin kommen, dass ich Gottes Angesicht schaue? Lebendig. Lebendig heißt, das ist keine Fantasie. Das ist nicht einfach so ein Götze, also einer von diesen Gottesbildern. Das ist auch nicht eine ferne Fiktion einer irgendwie definierten, unpersönlichen Gottheit. Sondern das ist lebendig im Sinne von nahbar, persönlich, erfahrbar, geradezu menschlich, mit Angesicht, also mit einer Erfahrbarkeit eines Gegenübers. Dass der lebendige Gott eine Sehnsucht wecken kann, eine Sehnsucht, ihm ganz nah sein zu wollen, das heißt doch, dass sie da schon eine ganz intensive Menschlichkeit in ihn hineinlegen. Und das ist nun mal das, was Liebe macht. Das macht sie immer. Das, was sie liebt, wird menschlich. Ja, und der Sohn? Ja, der Sohn eines solchen Gottes? Ja, es gibt eine ganz bekannte Stelle, die auch immer zu Weihnachten häufig zitiert wird, Jesaja 9, die Verse 5 und 6. Denn da heißt es ja, denn uns ist ein Kind geboren. Ein Sohn ist uns gegeben und die Herrschaft ist auf seiner Schulter. Und er heißt Wunderrat, Gott, Held, ewig, Vater, Friede, Fürst, auf dass seine Herrschaft groß werde und des Friedens kein Ende auf dem Thron Davids und in seinem Königreich, dass er es stärke und stütze durch Recht und Gerechtigkeit von nun an bis in Ewigkeit. Welch gewaltigen Worte. Der Sohn. Geboren als Kind. Also irgendwie ist der Sohn nichts anderes, ganz offensichtlich, als die Personifizierung Gottes. Denn was hier als Attribute formuliert wird, das ist ja eigentlich Gott selbst. Wie soll man das denn anders verstehen? Also ist doch schon seltsam. Menschensohn, diese Machtgestalt, Messias, eine andere Machtgestalt, der Sohn Gottes als Machtgestalt, alles das verdichtet sich. Und das war damals unter den Rabbis eigentlich ziemlich üblich, das alles auch zu verdichten auf einen Messias, der einmal kommen soll, auch wenn sie jetzt das nicht unmittelbar mit Gott selbst gleichsetzen, das konnten sie nicht, weil Gott selber einfach in seiner Einheit unaussprechlich unfassbar war. Dennoch, die Sehnsucht, die auch in dem Psalm sich ausdrückt, zeigt ja, dass es so etwas wie eine Sehnsucht nach einem menschlichen Gott immer gegeben hat. Und das ist ja das Problem. Das Problem ist auch mit dem Begriff der Personen. Wenn wir also Jesus nehmen und wir nehmen Gott jetzt als Vater, dann denken wir automatisch, und wir können gar nicht anders, zwei getrennte Personen. Ich versuche das mal in einem Beispiel deutlich zu machen. Gibt es einen Unterschied zwischen einem Gesprächspartner, mit dem ich mich unterhalte, und seiner Stimme? Also wenn ich zum Beispiel telefoniere, ist die Stimme von jemandem was anderes als er selbst? Ja, natürlich, es ist jetzt einfach erst das Mikrofon, ne? Das, oder in dem Falle der Lautsprecher, der dann in dem Augenblick für mich hörbar wird. Aber ist es die Person? Ja, natürlich, für uns ist es die Person, denn das ist ja nur ein Medium. Oder wenn wir jetzt ein Bild eines Menschen sehen, mit dem wir uns unterhalten auf unserem Smartphone, ist das jetzt im Gegenüber der andere, mit dem wir uns unterhalten? Oder ist das bloß ein Bild? Wir wissen, dass das eigentlich, auch wenn das medial vermittelt wird, diese Person ist, die zu uns spricht und mit uns spricht. Nun kommt dazu, wenn Gott wirklich Mensch geworden ist, dass jetzt noch ein Medium dazukommt, nämlich eine Menschenseele. Aber diese Menschenseele soll niemals auf Dauer getrennt bleiben. Eine Menschenseele, eingebaut in einen üblichen physischen Körper, kann natürlich nicht die ganze Fülle der Gottheit gleichzeitig mit seinem Bewusstsein erfassen. Aber in ihm ist die Fülle der Gottheit, ist also ganz klar formuliert. Aber erst am Kreuz ist diese Menschenseele mit dem Geist eins geworden und endgültig nach der Himmelfahrt. Und da heißt es dann so schön, er sitzt zur Rechten Gottes. Ist Gott jetzt also eine abgrenzbare Person, die irgendwo sitzt und daneben sitzt Jesus? Natürlich, sobald wir solche Worte hören, kommt immer wieder das Gleiche zustande, dass wir solche Bilder haben. Aber zur Rechten Gottes heißt, er ist derjenige, der handelt, der uns gegenüber handelt. Wenn Gott zu uns spricht, spricht er durch ihn. Wenn Gott uns gegenüber handelt, handelt er durch ihn, die Rechte Gottes. Er ist sozusagen die Rechte Gottes, der Sohn oder wie man es auch nennen kann. Insofern hat Petrus das schon richtig formuliert. Die Frage ist, hat er das alles gewusst? Natürlich nicht. Irgendwie nicht gewusst im Sinne der absoluten Klarheit. Aber er hat es geahnt. Irgendwie ist das etwas, was wir auch kennen. Es gibt manchmal Momente, ja, ich würde sogar sagen so, es sind fast heilige Momente, in denen wir etwas ahnen und spüren, was weit über unser Verständnis hinausgeht. Wir ahnen, dass es etwas Großes, etwas ganz Besonderes ist. Und wir können es andeutungsweise irgendwie formulieren. Aber wenn wir dann wieder in unseren profanen Normalzustand zurückkehren, haben wir vielleicht eine Erinnerung dran, aber dieses Direkte, dieses Unmittelbare, dieses Gespür für diese Wahrheit, die haben wir erstmal wieder verloren. Das ist eben kein Dauerzustand. Aber Jesus ist so angetan von dem, was Petrus sagt, weil er ja auch spürt, dass Petrus jetzt aus seiner Liebe heraus geradezu durchströmt wird von dieser großen Ahnung, dass er ihm jetzt auch eine Verheißung macht. Petrus, das ist jetzt die griechische Variante von Kaiphas und das bedeutet eigentlich Fels. Simon ist eigentlich sein Name. Aber er wird jetzt Petrus genannt. Ja, und dann sagt er ihm, dass er auf diesen Fels seine Gemeinde bauen will. Was ist denn das für ein Fels? Wir wissen ja, was dann später auch mit diesem Felsen passiert, als er am Feuer da darauf wartete, was mit Jesus passierte. Aber hier geht es um was anderes. Hier geht es darum, dass dieser Petrus in dem Augenblick aufgrund seiner Liebe zu ihm von einem ganz tiefen Glauben erfüllt war, ein ganz tiefes Vertrauen, geradezu eine Hingabe. Und das ist dasjenige, was er Fels nennt. Denn erst aus dieser innersten Hingabe, aus dem Vertrauen, aus dieser Selbstverständlichkeit ihm gegenüber entsteht ja erst diese innere Festigkeit. Da will er seine Gemeinde bauen, Ekklesia. Ekklesia im Griechischen bedeutet eigentlich, das ist eine Versammlung derer, die herausgerufen sind, die sozusagen eine Entscheidung treffen sollen, entweder in den Polis oder die einfach jetzt etwas Besonderes im Sinne des Herausgerufenseins sind. Und insofern passt das schon, nämlich diejenigen, die mit Jesus verbunden sind, sind durch ihn herausgerufen aus denen, die noch so mitten einfach nur dumpf in der Welt leben. Und sich zu versammeln, heißt ja jetzt gemeinsam zu erfahren, wie es ist, mit ihm verbunden zu sein. Also der Begriff Kirche ist ja nur unsere Übersetzung. Gemeinde oder Versammlung ist eigentlich damit gemeint. Und überall dort, wo Menschen sich im Namen von Christus, also aus seiner Liebe heraus, versammeln, ist diese Ekklesia. Ja, und dann sagt er ja was ganz Interessantes. Die Pforten der Hölle, so ist das in Luther übersetzt, die werden diese Gemeinde nicht überwinden. Da steht interessanterweise eigentlich gar nicht Hölle, da steht Hades. Hades, das ist ja eigentlich so etwas wie eine Art von Unterwelt, in der die Schatten leben, jedenfalls von der griechischen Philosophie her. Die Pforten des Hades haben keine Macht. Was ist denn damit gemeint? Sind damit die Dämonen gemeint, die aus dem Hades aufsteigen und die Menschen befallen und dass sie das nicht können? Ist es nicht so, dass dieses Reich der Dunkelheit eher wie ein Schlund ist, in den wir hineinfallen können? Oder ja, was ist denn da an diesem Schlund? Ist der mehr Quelle, dass er irgendwas ausströmt, oder ist er mehr Senke, dass er etwas ansaugt? Geht er mehr heraus oder geht er mehr hinein? Worin besteht denn die Gefahr dieser Pforten des Hades, dass wir letztendlich da hineinfallen und davon vereinnahmt werden? Das ist dasjenige. Und das passiert schon in dem Augenblick, wo wir eben nicht mehr mit ihm verbunden sind. Wir werden sozusagen innerlich getrennt von der Quelle allen Lichts, von der Quelle aller Liebe. Und wir werden dadurch quasi in unsere eigene innere Finsternis, ja in diese Unterwelt der Schatten hineingezogen. Da können wir immer noch hier auf dieser Erde leben, aber es gibt viele Menschen, die praktisch in diesem Hades jetzt schon drin sind. Das kann man ihnen und aus dem, wie man sie erfahren kann, auch kann man klar feststellen. Diese Getrenntheit von der Lebensquelle Gottes bedeutet das. Und ohne Liebe, so ist das nun mal, leben wir alle eine Schattenexistenz. Auch wenn wir das vielleicht gar nicht mehr so feststellen, weil wir uns ablenken können, weil wir alle möglichen Vergnügungen haben können, aber es ist eine Schattenexistenz. Und wenn wir stattdessen auch noch voller Hass sind, dann wird es noch schlimmer. Dann versinken wir in der qualvollen Wahnwelt dessen, was man dann wirklich Hölle nennen kann. Schon hier. Und erst recht auf der anderen Seite. Ja, und jetzt spricht Jesus vom Schlüssel zum Himmelreich, den er dem Petrus oder stellvertretend all seinen Nachfolgern geben möchte. Ein Schlüssel zum Himmelreich, den er natürlich hat. Das ist jetzt eine interessante Sache. Heißt das, dass er jetzt dem Petrus oder den anderen so etwas wie eine willkürliche Richtermacht gibt? Du kannst jetzt entscheiden, wer in den Himmel kommt und wer nicht. das ist jetzt deine Angelegenheit und das ist egal, wer es ist. Du kannst jeden in den Himmel einlassen. Himmel heißt jetzt erstmal das Reich Gottes, da, wo wir Gott wirklich nahe sein können. Und zwar völlig egal, wie er ist, das bestimmst du. Du hast die Macht. Ich gebe dir diese Macht. So kann man das natürlich verstehen. Aber ich sage mal, diese Vorstellung ist schlichtweg absurd. Wie soll jemand, der durch einen sogenannten Schlüsselmächtigen in den Himmel eingelassen wird, wie soll er in diesem Reich des Lichtes und der Wahrheit bestehen? Das kann es nicht sein. Es sind ganz andere Dinge, die er eigentlich sagt. Er sagt ja, du kannst binden die Menschen, du kannst sie lösen, das heißt also befreien. Und was heißt das jetzt in Wirklichkeit? Er sagt, ich gebe euch die Macht der Wahrheit und die Macht der Liebe. Denn die Wahrheit hat eine ganz besondere Eigenschaft. Sie bindet jede Lüge, sprich sie macht sie unwirksam. Und jeder Mensch, der angesichts der Wahrheit in seiner Lüge bleibt, ist faktisch gefangen. Er ist gebunden. Die Wahrheit offenbart die Lüge in ihrer eigentlichen Qualität. Das heißt Binden auf der Erde. Und die Liebe? Die Liebe löst letztendlich jede Gefangenschaft. Auch dort, wo wir in unserer Selbstsucht gefangen sind, ist es möglich, dass die Liebe uns daraus befreien kann, indem sie nämlich die Liebe weitergibt und sie in uns entzündet oder wir in anderen entzünden können. Das bedeutet das ganz praktisch. Wir sind also bevollmächtigt, wirksame Wahrheit zu sagen und wirksame Liebe weiterzugeben. Das ist der Schlüssel zum Himmelreich. Und das, was hier auf dieser Erde dann wirksam ist, ist sofort wirksam auf allen Existenzebenen. Und was ist die Grundlage dieses Schlüssels? Ja, das, was man so Glaube nennt, aber eigentlich Vertrauen. Vertrauen in ihn, Hingabe an ihn, an Jesus. Und zwar als Christus. Christus, der Menschensohn und allmächtiger Erlöser eigentlich ist, aber gleichzeitig liebender, unendlich liebender Mensch, sich ihm nicht nur zu nähern, sondern ihm so nah zu sein, dass er in uns wirken kann, das ist der Schlüssel, den wir dann nicht nur für uns, sondern auch für andere anwenden können. Ja, und jede andere Form von Macht in Anführungszeichen ist bedeutungslos. Es geht also nicht um unseren Status, den wir haben, oder um ein Amt, das wir bekleiden, sondern um eine Fähigkeit, die er uns gibt durch seine Liebe, dass er uns befähigt zu lieben, die Wahrheit zu erkennen und diese Wahrheit auch weiterzugeben. Nicht umsonst hat er einmal seinen Jüngern gesagt, wenn ihr nur den Glauben hättet, so groß wie ein Senfkorn, dann könntet ihr außerordentlich wirksam werden. Und das ist damit auch gemeint. Es ist die Mahnung an seine Jünger, lebt aus meiner Kraft. Wendet die Kraft, die ich euch gebe, die identisch ist mit mir in euch. Also meine Liebe, wendet sie an. Ihr könnt also aus meiner Kraft tätig werden. Aber ihr dürft noch nicht verraten, wer ich bin. Nicht vor der Zeit. Ja, warum das denn? Ja, das ist eine ganz einfache Sache. Der Glaube, der durch die Liebe entwickelt wird, ist ja ein Glaube, der dadurch, dass er berührt wird innerlich, durch die Wahrheit berührt wird und durch die innere Stimmigkeit der Liebe berührt wird und die Liebe selbst im Herzen entzündet. Das ist ein Glaube, der ist lebendig. Wenn ich aber aufgrund von meinem religiösen Wissen verkündet bekomme, dass jemand einen Status repräsentiert, dass er jetzt der Messias oder der Christus sei und ich jetzt ihm folge, weil ich bereit bin zu glauben, dass er der Christus sei, dann ist das genauso wie bei manchen Sekten. Da wird einfach behauptet, der Betreffende ist dieser und jener mit dieser und jener mächtigen Aufgabe und dann laufen ihm alle möglichen Menschen nach. Aber nichts in ihrem Herzen hat die Wahrheit dessen erfasst. Nicht die Liebe ist dasjenige, was sie bewegt, sondern ihr Hochmut. Und deswegen sollen sie nicht ihn als Christus verkündigen, sondern also denjenigen, der die Menschen in ihren Herzen durch seine Liebe erreichen möchte. Ja, und was heißt das für uns? Das heißt, dass wir selbst, wenn wir seine Liebe in uns spüren, schon auch einen Schlüssel haben, einen direkten Schlüssel, nicht nur für uns, sondern für alle Menschen, die wir lieben und denen wir die Liebe von ihm nahebringen möchten.